Zum Vormittag, Klaus hat das so schon Schluss gemacht.
Ich habe noch eine Frage,
das heißt eine kleine Anmerkung. Orientierung gibt es im Permakulturkonzept. Aber das wissen Sie ohnehin, ich wollte es nur noch betont haben, ihr wisst schon, rund um das Haus ist der Kräutergarten, dann die Zone 2, Gemüsegarten, dann sind die Äcker und dann Weide und Wald vielleicht. Das Permakulturkonzept beinhaltet so eben diese Einteilung in Zonen, so 4 oder 5 Zonen. Das hat also sehr auch mit Orientierung zu tun. Dann haben wir gesagt, früher ist es vielleicht ganz selbstverständlich gewesen, aber jetzt in der Permakulturkonzept, da geht es halt vom Kopf aus. Das haben wir kurz besprochen. Danke.
Danke. Und ganz außen sind dann die damischen Stamm.
Danke.
So, ich hoffe, das Mittagessen hat gemundet. Ihr habt euch ein bisschen erholt von der Arbeit vormittag und jetzt stürzen wir uns sofort hinein und ich begrüße Herrn Professor Schlag ganz herzlich für seine Versuche und die Praxis, die uns ja so viel wünscht.
Dankeschön für die Einladung. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, ich bin zu verstehen. Falls ich zu schnell rede, ja. Machen Sie irgendwie zu schnell. Ich bin nämlich einer, der sehr spontan ist und sehr schnell auch reden kann. Trauen Sie sich. Ich komme aus der angewandten Physik. Ich habe also Physik studiert, habe Physik gelernt und habe auch das Schrauben und das Löten gelernt. Und das ist eigentlich das Wichtigste in diesem Thema. Wenn ich mal diese Bücher durchschaue, da in dem anderen Gebäude, in dem anderen Raum, dann gibt es sehr viele Bücher, die über physikalische Geräte, physikalische Eigenschaften und Ähnliches berichten, unter anderem über das Wort Quanten. Quanten kommt also sehr oft drin vor. Und dann denke ich immer, Quanten, das war nicht dein Thema. Das war so abgedreht. Ja, da konnte man alles Mögliche mit berechnen, aber gesehen oder angefasst hat es eigentlich noch keiner.
Und weiß, was das ist.
Und keiner weiß, was es ist. Deswegen, wir leben hier bei dem Thema Radioästhesie, sind Sie diejenigen, die fühlig sind und Fähigkeiten erworben haben, die eigentlich nicht erlaubt sind. Vor 11 Jahren ist mein Enkelkind geboren. Es hat etwas Unruhe gegeben. Auf dem Platz hat sie nicht geschlafen, auf dem Platz hat sie geschlafen. Und dabei bin ich wach geworden und habe also gemerkt, es gibt etwas, was ich als Physiker nicht beschreiben kann. Und seitdem bin ich auf diesem Thema dran. Am Anfang noch ganz alleine, es gab ein bisschen Rumoren im Haus, was machst du da für Blödsinn? Und wenn dann ich ein Thema angekündigt hatte über Wünschelruten, da saßen die Komiker da hinten alle und dann einer gleich erzählt, hier kann nicht sein. Und also was bei Wikipedia zu lesen ist, die ganzen Argumente, ja, kamen dann alle aus dem Auditorium. Mittlerweile sind wir, das ist also jetzt eine Gruppe von mehreren Leuten, zwei sind hier anwesend. Wir forschen also mit mehreren Leuten, die die Fähigkeiten haben, radioästhetisch zu arbeiten, die die Fähigkeiten haben, Dinge zu sehen, die man nicht sehen kann, also Strukturen zu erkennen, die normalerweise nicht zu sehen sind. Und wir forschen jetzt daran und beschäftigen uns nicht mehr mit der Wasserader. So, ja, ich meine, in Ihrem Kreis eine Wasserader, eine Verwerfung, Sie können das schreiben, Sie wissen auch, wie hart man geschrieben wird, aber was wir machen physikalische Experimente. Ich habe Ihnen da eine Wasserader mitgebracht, die können Sie sehen. Die kann man anfassen, das ist hier dieses kleine Rohr auf dem Holzbrett, also ein Messingrohr vom Baumarkt. Das ist eine Wasserader, aber jetzt im physikalischen Sinne, die kann ich ein- und ausschalten, ich kann sie auch sehen und lokalisieren und verschieben. Also wir machen jetzt Experimente, bei denen man nach physikalischen Maßstäben, das heißt wir schalten etwas ein, wir schalten etwas aus, wir verschieben etwas, wir machen es dicker, größer und Ähnliches. Diese Sachen, das sind die Parameter und wir gucken nach, was machen die Strukturen. Wenn Sie über das Gelände laufen und sagen, hier ist eine Wasserader, so, hier ist eine Wasserader, die läuft jetzt in dieser Richtung, ja, das nimmt Ihnen keiner ab, ja, es sei denn, Sie haben einen Radioästheten, der hier langläuft und sagt, ja, hier ist eine. Aber bei diesem Beispiel können Sie den Skeptiker sagen, jawohl, wir lassen jetzt 5 Leute antreten, diese Ader erzeugt eine Struktur, die 5 Leute sollen jetzt von da hinten auf Sie zugehen, und sollen mit einem Kreidestrich oder mit einem Stück Holz auf dem Boden markieren, wo sie was merken. Und wenn Sie 5 Radioästheten fragen, haben Sie vielleicht 3 ähnliche Meinungen.
Oder 6.
Oder sechs, dann, ja, dann ist es ein bisschen blöd. Das war nicht so ein ganz gutes Beispiel dann. Aber es ist, wir haben es ja gemacht, wir haben es ja in München gemacht. Wir hatten dann keine Wasserader, sondern wir hatten elektrischen Strom in einer Turboidspule. Und dann sind also fünf Routengänger aufgefordert gewesen, Markierungen zu legen. Also ein Holzstück hier, ein Holzstück da und so weiter. Dann wurde aufgemessen, dann wurde eingesammelt, und dann kam der nächste wieder und dann hatten wir fünf Meinungen. Und dann habe ich aufgetragen, ich weiß nicht, plötzlich hier, Position über der Zahl 1, der nächste Klotz, Position über der Zahl 2 und so weiter, dann gibt sich eine Gerade raus, ja, weil wenn das regelmäßige Abstände sind. So, und jetzt kam raus bei diesen fünf Personen, die Geraden hatten alle die gleiche Steigung. Und das ist eine Aussage. Ja, wenn ich also was genau sagen kann, ich meine, ob das ein Millimeter daneben oder nicht daneben ist, das spielt keine Rolle. Aber wir hatten rausgekriegt, es ist periodisch. Und die Periodizität war übereinstimmend. Und das ist eine ordentliche Aussage. Jetzt kommen die Skeptiker natürlich an und sagen, ja, das kann alles nicht sein. Das muss man anders machen. Da muss man einen Doppelblindtest machen. Diesen elektrischen Strom, den schalten wir aus oder wir schalten ihn ein und keiner weiß, ob er eingeschaltet ist oder ausgeschaltet ist. Und ihr Routengänger sollt sagen, ja, jetzt oder jetzt nicht. Das haben wir auch gemacht. Und wir sind voll daneben gelaufen. Wir sind voll gegen die Wand gelaufen. Es hat nicht funktioniert. Fünf Leute gefragt und jeder hat nicht richtig geraten. Das Problem war, diese Störquelle ist nicht konstant gewesen. Die pulste. Mal stark, mal wenig stark. Das heißt, der Experimentator, der sagt, ich mache einen Doppelblindtest, der muss garantieren, dass die Störung, die man da untersucht, auch tatsächlich immer da ist. Kann er ja nicht, weil er ja keine Ahnung hat. Deswegen hat unser Experiment mit diesen Perioden, ist tausendmal besser. Ja, such mal, lege aus, wo die Strukturen sind. Das ist ein ordentliches physikalisches Experiment. Haben wir gemacht. Die meisten Sachen, die ich erzähle, stehen bei mir im Internet. Auf der untersten Zeile finden Sie dann Biosensor-Physik. Das ist jetzt meine Privatadresse, weil an der Universität habe ich dann einen Brief bekommen. Naja, ich habe dann also alles auf diese Privatadresse geschoben. Jetzt habe ich auch keinen Ärger mehr. Jetzt kann ich auch selber drüber nachdenken. So, also was ich Ihnen erzählen will heute, einen Hintergrund zu geben über Ihre radioästhetischen Fähigkeiten. Das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern es gibt wissenschaftliche Methoden, mit denen man solche Effekte untersuchen kann, beschreiben kann. Und wenn man dann natürlich im Internet liest, dass der Herr Bald unwissenschaftlich arbeitet, weil er ja nur mit ganz wenigen Leuten, meistens nur mit sich selber die Experimente macht, ja, können Sie sich ja denken, wie denn die Kollegen drüber denken. Es sind natürlich mehrere, die das können. Und das, was wir machen, ist eigentlich streng wissenschaftlich gesehen der ordentliche Anfang. Und wenn man sich überlegt, wie hat man vor 250 Jahren die Elektrizität entdeckt? Volt, Galvani, Ampere, Faraday und so weiter. Die Leute haben angefasst. Die haben den Strom angefasst und haben, ja, ich sag mal in Norddeutsch, die haben einen gefegt bekommen.
Die haben was?
Einen gefegt bekommen.
Ja, bei uns heißt das
so. Ja, so, also die haben das tatsächlich angefasst und die hatten keine Messgeräte. Und was ist daraus geworden? Die Elektrophysik. Okay, also unsichtbare Materie ist jetzt die Lösung für unsere Vorgänge. Biologische Sensoren, das sind Sie oder wer auch immer. Und was ich in diesem Vortrag bringen will, ist der Einfluss von bewegter Materie. Was in der Wissenschaft bekannt ist, in der klassischen Wissenschaft, dass es übersinnliche Fähigkeiten geben soll, die man nicht erklären kann. Dass es einen Äther geben soll, naja, davon hat man sich getrennt. Und wenn man als Physiker das Wort Äther in den Mund nimmt, ja, wird man gleich hier, wir haben sie gesagt, abgewatscht. Allerdings, jetzt kriegen wir Schützenhilfe, die Astrophysiker, die reden von dunkler Materie. Die wissen ganz genau, mit ihrem Wissen können sie nicht das erklären, was da oben passiert. Da fehlt was. Und das ist die dunkle Materie. Keiner hat sie gesehen, aber die muss es ja geben. So, und dieses Thema mit Quantenfluktuation, das ist so ein Begriff, den kann ich mir nicht erklären, aber der beschreibt sehr viel, das Wort Quanten und Fluktuation. Also ein wunderbares Wort, nur sagt es nichts aus. Was man aber nicht gemacht hat, das ist die untere Hälfte, man hat Experimente nicht einfließen lassen, die vor 150 Jahren waren. Reichenbach 1850, erzähle ich noch, nachgefolgt von Janssen, Ferhoff, Scheminski, alles Dinge, die sind reproduziert worden. Die haben wir dann auch reproduziert. Dann Klaus Volkhammer mit seinen Wiege-Experimenten, der kann nachweisen, dass da Massenänderungen passieren, ja, die nichts andriften. Das Thema Fernwahrnehmung, Remote Viewing, super, kalter Krieg, die Mauer war da, der Zaun war zu, die Amis wussten, was auf der anderen Seite gemacht wurde. Nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, haben die sich ausgetauscht, haben, jawohl, habt ihr gut gemacht. So, und vor ein paar Jahren hat irgend so ein netter Herr geplaudert und hat gesagt, Edward Snowden, hat gesagt, ja, in Amerika gibt es ja noch so viele Agenten, die diese Fähigkeit trainiert bekommen haben und die dürfen nicht reden, die dürfen nichts sagen, die sind aber alle da. Edward Snowden, der hat sich das ausgedacht. Nee, hat er nicht, er hat das irgendwo gelesen und das ist auch so. Die Fähigkeit Fernwahrnehmung, da kenne ich genügend Leute, die das können. So, und Wilhelm Reich, Hormonforschung, gab es vor 2 Jahren den Film, den hat man ja auch nicht ernst genommen, man hat ihn einfach eingesperrt und hat ihn seine Bücher verbrennen lassen, seine Geräte entfernt. Also alles das, was hier auf der unteren Hälfte steht, das gibt es nicht. Jedenfalls nicht in der klassischen Wissenschaft. So, was steht dahinter? Von einem ordentlichen Physiker recherchiert, dass jeder 5. Mensch diese erweiterten Wahrnehmungsfähigkeiten hat. Was wir jetzt erzählen, es gibt unsichtbare Strukturen, Strahlen, Wellen, Zonen, die von diesen Personen wahrgenommen werden können. Und eben, habe ich schon ketzerisch geäußert, eben, man bezeichnet uns dann eben als Esoteriker. So, die Lösung ist, diese unsichtbaren Strukturen hängen mit einer Art von Materie zusammen, die für normale Augen oder Kameras nicht sichtbar ist. Man hat es früher als Äther bezeichnet und seit dieser Zeit versucht man diesen Äther mit Experimenten nachzuweisen, aber ohne Erfolg. Und zwar nach dem Motto, ich suche etwas, was nicht sichtbar ist. Und womit suche ich? Mit Licht. Man macht diese Experimente mit Licht, weil man ganz genau weiß, dass diese unsichtbare Materie mit Licht wechselwirken muss und dann wird man sie auch finden. Jetzt findet man sie nicht, dann schließt man wieder rückwärts und sagt, sie ist nicht da. Es kann aber auch die Aussage sein, sie wechselwirkt nicht mit Licht. Ja, und dann ist sie trotzdem da. Aber da hat man also mittlerweile solche raffinierten Dinge gebastelt, auch eben dieses Gravitationsexperiment, läuft nach dem gleichen Schema ab, unterschiedliche Lichtwege, wenn da was passiert, dann. Ja, jetzt ist was passiert wegen der Gravitation, aber nicht wegen des Äthers. Und heute sagt man dazu im Englischen Subtle Matter, dunkle Materie oder feinstoffliche Materie. Ein Beispiel für unsichtbare Materie. Sie kennen das alle, Luft, ja? Jeder weiß, was Luft ist. Können Sie Luft sehen? Damit es flimmert da hinten auf dem Asphalt. Fata Morgana, können Sie rausgehen. Luftströmung können Sie spüren, ja? Mit dem Trick, ja? Ich kriege jetzt raus, nassgeleckten Finger wird kalt. Sie können mit Rauchröhrchen etwas darstellen. Ich habe hier auf der rechten Seite so ein Rauchröhrchen von der Trägerfirma in Lübeck genommen, wo man undichte Fenster mit detektieren kann, periodisch gepustet mit einem Lautsprecher und dann sieht man diese schönen ausgestoßenen Glocken. Also eine Dampflokomotive hat ja auch etwas gröber diese Strukturen gemacht. Also man kann die Luft doch sehen, mit Hilfe, man kann ihre Spuren verfolgen. So, ich möchte Ihnen heute was von feinstofflicher Materie erzählen. Die kann man ja nicht sehen, aber ich muss Ihnen ja trotzdem sagen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Sie besteht nicht aus einer Komponente, sondern aus mehreren. Und ich habe mal beim Spielzeugladen ein bisschen was eingekauft, um Ihnen zu sagen, es gibt unterscheidbare Eigenschaften und aufgrund dieser Tatsache kann man Strukturen bilden, die Informationen tragen und weiterleiten können. Ich kann aus den Ringen was bauen, ich kann aus den Heftzwecken was machen. Die Eigenschaften sind bei den Heftzwecken, die kann ich mit einem Magneten wegziehen. Die Gummiringe schwimmen vielleicht auf Wasser und so weiter. Also ich nehme dieses Modell einfach mal so, wie es ist und sage, ich kann daraus Strukturen machen. Der ungeordnete Haufen rechts unten, daraus kann ich Strukturen machen. Also die Aussage, feinstoffliche Materie, ungeordnet, es gibt aber Bedingungen, wo sie sich ordnet. Und der Mensch, der sensitive Mensch kann diese Strukturen dann finden. Wir haben viele Experimente gemacht und haben festgestellt, dass Edelgase eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir machen ein Experiment in einem abgeschlossenen Raum, in einer Vakuumglocke, da ist Luft drin. Wir spüren die Strukturen, dann pumpen wir die Luft raus und es ist Ruhe, nichts mehr, keine Strukturen mehr. Dann füllen wir die Luft wieder rein, dann sind die Strukturen wieder da. Und das haben wir dann so weit verfeinert, dass sich die Bestandteile der Luft durchprobiert haben. Also Stickstoff, nee. Sauerstoff, nix. CO2, nix. Was ist denn da noch? Argon reingetan, und zwar so viel. In der Luft ist 1% Argon. Und da tun sie ein bisschen was rein und die Strukturen sind wieder da. Das haben wir also beobachtet und wir finden auch, dass diese Strukturen, die wir da beobachten, die benehmen sich ungefähr so wie die Luftballons. Sie haben eine Hülle und sie mögen sich nicht. Sie können nicht zwei Strukturen zusammenbringen, die stoßen sich ab, die sind irgendwie polar. Und das Interessante ist, wenn man da mal ordentlich so gegentritt oder mal in die Hände klatscht, dann sind die Strukturen weg. Und wenn es eine Bedingung gibt, dass sie da sein müssen, dann fangen sie wieder an zu wachsen. Also Sie können das Ding auf Null setzen, Sie schalten ein Gerät ein, es produziert Strukturen, die bauen sich auf und dann haben Sie den Maximalwert erreicht. Das bleibt so, ändert sich nicht, und wenn Sie dann irgendwas machen, in die Hände klatschen, alles weg, und dann wird die Uhr auf Null gestellt, es geht wieder los. Also ist das mittlerweile ein Beispiel, wo wir sagen können, das sind physikalische Experimente mit bekannten Erscheinungen. Wir wissen, wie das aussehen könnte. So, nochmal, aus Ihrer Schulzeit wurde Ihnen Vakuum gezeigt, welche Eigenschaft Vakuum hat. Vakuum gibt es ja auch nicht, kann man auch nicht anfassen. Man kann es aber hören hier. Also eine Käseglocke mit einer Klingel da drin. Und wenn man dann die Luft rauspumpt, dann ist draußen immer sehr viel weniger zu hören. Im rechten Bild sehen Sie die Lautstärke nach oben und dann wächst den Luftdruck. Also bei halbem Luftdruck habe ich, wenn das angenommen ist, wäre mal eine Prozentskala, also bei der Hälfte des Luftdrucks habe ich noch fast 100%, und bei einem Fünftel, naja, da habe ich ungefähr die Hälfte. Es ist eine logarithmische Skala, soll es jetzt mal nicht stören, aber der Effekt ist der, ich pumpe ab, es wird leiser, und wenn ich was reinlasse, ist es wieder da. Also ist ein Medium da. Es ist ein Medium für den Schall notwendig, das wissen Sie. In meinem Ohr wird der Luftschall, also die Druckschwankungen, die wirken in meinem Ohr, die müssen von der Klingel zu mir kommen. Und wenn an einer Stelle dieses Weges ein Loch ist, dann passiert da nichts. Ja, ist ja ganz klar, es ist also hier eine Unterbrechung. Wenn der da den Schall anregt, die Luft anregt zu schwingen, da ist keine Luft, kommt doch hinten nichts an. Das weiß jeder. So, jetzt tauschen wir mal. Wir tauschen jetzt einfach nur mal die Beschreibung. Ich habe jetzt eine Quelle, ich sage jetzt nicht Schallquelle, ich habe eine Quelle. Das ist dieses Quarzrohr da oben. Dieses Quarzrohr, etwa 9 cm Durchmesser, so lang. Das ist wie eine Orgelpfeife, ein Hohlkörper. Hier sieht man mal den Querschnitt. Und in einer Orgelpfeife können sich Frequenzen einnisten, die man dann auch irgendwie hören kann. Das ist ja bekannt. So, in der feinstofflichen Welt ist es irgendwie so ähnlich. Wir haben das Rohr hier aufgebaut, auf einer Wiese, in einem elektrosmog-freien Gebiet, wo also fast nichts mehr los ist, sehr schön. Wenn man jetzt dieses Rohr da hinstellt oder hinlegt, dann baut sich nach einiger Zeit eine stabile Struktur auf. Stabil heißt, ich gehe hier durch dieses Gelände und finde, dass um diesen Punkt herum ein schmaler Bereich ist von ungefähr 2 cm, wie so eine dünne Schicht in Form die Eischale von Huhn, Fühnerei, ja, 2 cm dick, überall zu finden. Das habe ich hier mit Blau ausgelegt. Und in dem Bereich bis zu dieser Grenze findet man dann 4 Stück. Also denken Sie an die Luftballons, ich gehe von dem Punkt los, ich sage, hier fängt es an, der erste, da hört er auf. Da fängt der nächste an, der hört er auf und dann habe ich 4 Stück.
Der nächste was?
Bitte?
Der nächste was fängt man an?
Die Struktur. Ich laufe jetzt hier, ich gehe mit meinem Sensor, das bin ich, gehe jetzt hier nach außen und merke, aha, hier ändert sich was. Also ich gehe hier außen, ich gehe nach außen, da ändert sich was. Und das ist da und jetzt ist hier zu Ende. Jetzt wollte ich den nächsten Stuhl, jetzt kommt mal wieder nichts und dann kommt die nächste Zone. Das ist jetzt, das ist die Struktur, ist für mich spürbar und ich kann auch unterscheiden zwischen Gelb und Grün, nicht, aber ich kann sagen, diese Struktur hat eine andere Eigenschaft als diese. Das kann ich merken. Okay, also die Aussage ist, in einem solchen Quarzrohr bildet sich etwas aus, was solche Strukturen erzeugt. Und nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Sitz. Wir haben jetzt diese vier Sessel hier liegen, stehen. Wenn ich das System anrege mit irgendeiner Energie, indem ich zum Beispiel mein Handy, so wie es ist, daneben lege, dann fängt es an zu wachsen. Dann wachsen diese Strukturen nach draußen. Die verschieben sich. Diese Sitze verschieben sich. Sitzgruppen verschieben sich. Also, ich sehe an Ihren Augen, es ist eine Beobachtung. Wir haben die Möglichkeit, Strukturen zu erkennen. Wir haben die Möglichkeit, Strukturen zu erzeugen. Wir haben die Möglichkeit, Strukturen zu verändern. Also ein ordentliches Physikexperiment. Der Schalter heißt, tue eine Batterie daneben oder stelle ein Handy daneben oder klatsche in die Hände. Und dann untersuchen wir die Lage dieser Zungen. Untersuchen wir und finden Gesetzmäßigkeiten.
Wenn ein Hände klatschen, dann ist eine Schale.
Dann ist alles wieder auf Null zurückgesetzt. Also wenn in dem Moment, wo ich in die Hände klatsche, ordentlich Hände klatsche, dann sind die Stühle alle wieder ganz zurückgeschnurrt, dann liegen sie hier fast nebeneinander. Und wenn ich ein bisschen warte, dann gehen sie wieder auf Abstand. So, und jetzt, Sie sehen rechts nochmal das Bild. Und wenn ich jetzt in diesem Quarzrohr das gleiche mache wie mit der Klingel, nämlich die Luft rauspumpe, dann schieben sich diese Strukturen zusammen und werden immer kleiner. Das ist hier links zu sehen, also der Luftdruck nimmt ab, die Strukturen werden immer kleiner, die Farben sehen Sie ja da. Hier habe ich einen Wert von 100 Millibar, also ein Zehntel des Luftdrucks.
Ja, aber dass man die Luft rauszügen kann, muss ja ein Ende von dem Rohr zu sein.
Haben wir dann auch gemacht, ja. Ja, wir haben das Experiment dann umgebaut und das Rohr geschlossen gemacht.
Das Rohr zu sein, sonst kann man sonst geht ja die Luft wieder rein.
Haben wir gemacht. So, und dann habe ich also stattdessen jetzt Neon reingetan. Und dann kriegen wir raus, dass mit dem Edelgas die Strukturen wieder da sind. Und wenn Sie jetzt unten auf die Skala gucken, haben Sie hier 100 und da haben Sie irgendwie 3. Also ein bisschen Edelgas in der Luft macht offensichtlich diesen Effekt aus. Und wenn ich die Luft rausschmeiße und das bisschen Edelgas wieder reintue, dann habe ich die gleichen Eigenschaften wieder. Also daraus schließen wir, dass die Edelgase eben diese Koppler sind zwischen den feinstofflichen und den realen. Ich bin der Mensch, der sensitiv ist. Und was merke ich? Ich merke vermutlich diese Luftballons, die aus Edelgasen, die Haut, die aus Edelgasen gemacht sind. Und die feinstoffliche Materie formiert diese Häute. Und das Ganze verhält sich etwa so für die Elektriker unter Ihnen. Man gibt hier auf einem System Kondensator Widerstand, gibt man eine Spannung drauf, dann nimmt man sie wieder weg, dann nimmt man sie ein bisschen kleiner und wieder auf den Normalwert, dann reagiert das System so mit so einem E-Funktion, Anstieg oder Abfall. Und genauso verhalten sich unsere Strukturen. In dem Moment, wo ich was ändere, schlagartig was ändere, dauert es eine gewisse Zeit, bis sich dieser Zustand einstellt. Wir haben also einen Energiespeicher. Sie könnten genauso gut den Druck in Ihrem Autoreifen erhöhen, brutal, dann durch das kleine Ventil kriecht das ja erstmal so allmählich langsam nach oben. Also Energiespeicher ist alles machbar. Das war jetzt dieser Einfluss der Edelgase, wo wir also mit viel Mühe an diesem Quarzrohr und anderen Experimenten herumgeforscht haben. Und überall kommt eben raus, Edelgase sind ganz wichtig. Die sind offensichtlich entscheidend. Jetzt geht es nochmal zu den Sensoren, biologischen Sensoren. Da erzähle ich jetzt nichts Neues. Es gibt Leute von Ihnen, die können das unterscheiden, die können das nicht unterscheiden. Das ist normal. Ja, farbtaugliche und weniger farbtaugliche haben da Probleme. Das ist ganz normal. Bloß wenn ich jetzt sage, ich als sensitiver Mensch kann Strukturen sehen und Sie sagen, das kann ich nicht sehen, ja, dann werde ich also eingesperrt, ja, weil ich Dinge sehen kann, die es nicht gibt. Ja, und hier ist es klar, es gibt unterschiedliche Sinne.
Wir können ja nicht vergleichen, was Sie sehen und was ich sehe, ob das das gleiche Bild ist im Hintergrund von unseren Augen, ob das sich übereinstimmt.
Das ist ja eben die Arroganz der Wissenschaftler, oder der Mediziner, der sagt, der ist krank. Der kann das nicht, der ist krank. Die müssen anders sagen, der kann was anderes. So, und wir haben ja jetzt das Problem, was macht die Technik mit uns, was macht Elektrosmog, Hochspannungsleiter, Mobilfunk, etc. Energiesparlampe LED. Und da entsteht also wahnsinniger Handlungsbedarf. Geobiologie heißt es in Ihren Vereinslogo. Da ist der Handlungsbedarf. Ich persönlich bin also auf dieses Thema gekommen, fließendes Wasser und wechselnde Magnetfelder. Das steigert meinen Blutdruck spontan. Ja? Da muss ich Pillen nehmen oder die Technik wegschmeißen. Und seitdem weiß ich das. Und das haben wir nun auch erfahren, dass elektronische Geräte über unterirdisch fließendem Wasser Burnout machen können. Ja, es ist halt so. Wenn jemand Probleme hat am Arbeitsplatz, dann sollte man erstmal gucken, ja, Spürnase hinschicken und sagen, ja, hier auf diesem Wasser, da fühle ich mich auch nicht wohl. Ne? Und wenn dann noch jemand hier ein technisches Gerät draufgestellt hat, auf dieses Wasser zu